kommen wir zur heutigen Textlesung aus dem Buch Mose, 5. Mose 31, die Verse 1 bis 8. 5. Mose 31, Verse 1 bis 8. Und Mose ging hin und redete diese Worte ganz Israel. Und er sprach zu ihnen: 120 Jahre bin ich heute alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Und der Herr hat zu mir gesagt: Du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir her hinüber. Er selbst wird diese Nation vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst, Josua. Er zieht vor dir her hinüber, wie der Herr geredet hat. Und der Herr wird an ihnen handeln, wie er an Sihon und an Og, den Königen der Amoriter, und an ihrem Land gehandelt hat, die er vernichtet hat. Und wenn der Herr sie vor euch dahin gibt, dann sollt ihr an ihnen handeln nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Seid stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen.
Einen guten Morgen auch von mir, wem ich es noch nicht persönlich gesagt habe, und ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch auch, weil wir das letzte Mal noch in Steinen waren. Schönen Gruß aus der Gemeinde in Steinen. Das ist die Gemeinde, wo die Angie hingeht, wenn sie nicht hier sein kann. Am Anfang des Jahres sprechen alle über die Jahreslosung oder was ein so das Jahr erwartet. Das Problem dabei ist, die meisten wissen gar nicht, was dieses Jahr ihnen begegnet. Freude, Leid, Beförderung, Arbeitslosigkeit, was auch immer da möglich ist, könnte ja dieses Jahr kommen. Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land, immer noch, aber es gibt ja Studien und Statistiken, dass unser Land wirklich so einen Blues hat. Alles negativ sehen, alles schwarz sehen. Die persönliche geht mir ganz gut, die Frage nach der Persönlichkeit, mir geht es ganz gut, aber ist typisch deutsch geworden. Und habe mir Gedanken gemacht, woran das denn liegt. Wir sind ein Land, wo Gott vor über 500 Jahren die Reformation geschenkt hat. Eine ungeheure Veränderung, eine alte Kirche, die vollständig abgefallen war von Gott, wurde dort innerhalb von ganz wenigen Jahren weggefegt. Und das ist weltweit, hat es Auswirkungen gehabt. Überall da, wo wir heute evangelikal oder evangelisch hören, da hängt so ein Stück der Luther, der Zwingli, der Calvin und dann auch die englischsprachigen Reformatoren mit drin. Und wenn ihr euch mal Gedanken macht, warum ist denn so der Blues da und die Angst vor der Zukunft in den Ländern, wo Gott gebraucht hat, dann liegt es daran, dass diese Länder in ihrer großen Mehrheit von Gott abgefallen sind. Das sind heute die atheistischsten Länder, die es überhaupt gibt. Sie lehnen Gott ab, sie lehnen jede Moral ab, Sie lehnen alles ab, was irgendetwas mit Gott zu tun hat und haben sich selbst zum Gott gemacht. Das ging los in der Französischen Revolution und hat auch wiederum alles erfasst, was die Reformatoren einmal im Namen Gottes gepredigt haben. Und da bin ich genau bei dem Kern, wo stehen wir als Kinder Gottes? Hast du Angst vor der Zukunft? Machst du dir Sorgen über das Morgen? Ein Hinweis, wie ist deine Beziehung zum Herrn Jesus? Was wir im Großen betrachten können, und da gibt es Studien und was auch immer, die Steffi, die hat das mal ein Stück studiert und dann habe ich immer Studien abgekriegt, dass es den Ländern, wo stark der evangelische Glaube ist, das wirtschaftlich besser geht, wie den katholischen, und wo beides nicht da ist, noch schlechter. Wie geht's dir? Hast du Angst vor der Zukunft? Würde ich sagen, verständlich. Aber unnötig. Denn die Frage ist, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Und darüber möchte ich mit euch heute Morgen nachdenken. Denn so ähnlich ging es auch dem Volk Israel, als es nach langer Leidenszeit 400 Jahre von Gott aus dem ägyptischen Sklaverei befreit wurden. Wie war das denn? Der Josef verkauft von seinen eigenen Brüdern, in Ägypten gelandet, zum Vizepharao aufgestiegen, gigantischer Reichtum, alle drumherum sind verhungert, die Ägypter haben ihr Land verkauft, haben ihre Kinder verkauft, haben ihre Frauen verkauft, auch für ein Stück Brot. Und der Vizekönig hatte das alles für den Pharao organisiert. Und Josef so viel Macht gehabt, dass er seinen Vater und seine Brüder eingeladen hat. Und so konnten das Volk Gottes in Ägypten erst überleben, in seinem sehr hohen Standard ansehen, und nach 400 Jahren waren Sklaven. Und das ist ein Bild, viele Brüder haben das schon gesagt und denkt mal drüber nach, dass Ägypten die Welt darstellt. Und das gelobte Land für uns als Kinder Gottes beim Herrn ist. Wir wollen alle in das gelobte Land. Und wir sind in der Welt und Gott möchte uns von der Sklaverei frei machen. Die waren auch in Ägypten das heilige Volk Gottes. Aber in Sklaverei. Und von dem Weg aus der Welt hin ins gelobte Land, da gibt es eine Wegstrecke, die ist gar nicht so lang. Da kann man in ein paar Tagen hinlaufen, aber dem Volk Gottes ist es nicht gelungen. Als allererstes also Israel ausgezogen aus Ägypten mit reicher Beute, konnten sie im Frieden das Land verlassen, in dem sie so viel Böses erlebt hatten. Gold und Silber haben sie mitgenommen und Vieh und was auch immer. Vielleicht hätten sie das Gold besser dagelassen, weil sie nur Unsinn damit gemacht haben. Denken wir es ans goldene Kalb. Aber wir lesen dann in 2. Mose 13, 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war, also der Kürzeste. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer, und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten heraus. Was gäbe es da viel zu sagen alleine an diesem Text? Bist gestartet in deinem Glaubensleben und Gott führt dich nicht direkt in den Himmel. Auch nicht auf dem leichtesten Weg, an dem einfachsten Weg. Und manchmal fragen wir uns, warum? Das Volk Israel konnte das auch sicherlich an vielen Punkten nicht verstehen. Aber hier wird der Gedanke Gottes deutlich. Damit es für uns nicht so schwer wird, durch das Philisterland zu ziehen, im Übrigen Philister, die Baal angebetet haben, die ihre Kinder geopfert haben, sondern außenrum. Gott möchte, dass wir nicht unnötig kämpfen. Gott ist Liebe. Und Gott weiß, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Wir lesen, dass die Israeliten zum Kampf gerüstet waren, doch das Kämpfen konnten sie doch gar nicht gelernt haben. Sie waren ja seit 400 Jahren unterdrückte Sklaven gewesen und solchen Menschen gibt man gewöhnlich keine Waffen in die Hand, oder? Das wäre ein bisschen unlogisch. Ich meine, die Ägypter haben Angst vom Volk Israel gehabt, weil Gott dieses Volk gesegnet hat und sie sehr viele Kinder und Nachkommen hatten. Deswegen haben sie ja immer stärker unterdrückt, dass die nicht auf die Idee kamen, die Ägypter platt zu machen. Denen gibt man keine Waffen in die Hand. Also, sie waren zwar gerüstet zum Kampf, aber was nützt dir Schild und Schwert und Helm, wenn du damit nicht umgehen kannst? Liebe Geschwister, auch das wird deutlich. Wir haben alle die ganze Waffenrüstung Gottes. Das Problem ist, wir sind ungeübt, oft ungeübt, wenn wir am Anfang unseres Glaubenslebens stehen. Diese Waffen sind nicht aus Stahl. Doch als dem Augenblick, wo du und ich unser Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, in dem Augenblick, wo du ihn batest, von der Macht, von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit zu werden, da hat er dir die ganze Waffenrüstung Gottes geschenkt. In Epheser 6 lesen wir diese Waffenrüstung Gottes. Und die Epheser-Christen werden ausdrücklich aufgefordert, diese Waffenrüstung anzuziehen. Damit eine Waffenrüstung funktioniert, wie das damals der Paulus an den Römern gesehen hat, er beschreibt ja Helm und Schild und Schwert, da wurdest du in eine Dienstgemeinschaft gestellt und die ist wichtig. Wenn man weiß, wie die Römer und auch die Griechen gekämpft haben, wisst ihr, wie die angetreten sind in einer Schlachtreihe? Da standen die eng beieinander, Schild an Schild, dahinter die Bogenschützen, geschützt von den Schildern der Vorderleute, so dass es wie eine Mauer war. Und in einer Schlacht ging es darum, keine Lücke zu lassen. Deswegen sind Kinder Gottes, die die Gemeinschaft verlassen, die ihren eigenen Weg gehen, eigentlich Verräter an der Schlachtreihe Gottes. Sie meinen, einen eigenen Weg gehen zu können und sie fehlen. Ernstes Wort, gell? Nochmal, Schild an Schild. Wo das fehlt im Glaubensleben, da ist man leichte Beute für den Feind. Leichte Beute für den Feind. Und im Geistlichen ist es genauso. In der Gemeinde ist es genauso. Was nützt dir die Gemeinde des Herrn, wenn du permanent als Einzelkämpfer unterwegs bist, dich heldenhaft alleine durch die Welt schlägst, durch die Wüste schleichst mit der Idee, dem Feind vielleicht in den Rücken zu fallen? Leider kommt es nicht dazu. Erstens, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass du platt bist und am Boden liegst. Und das Zweite ist, und das ist viel wichtiger, ist gar nicht deine Aufgabe. Wir sollen feststehen in der Schlachtreihe Gottes. Steht fest, wie oft lesen wir das? Das mit dem Kämpfen, das macht Gott. Aber stehen in der Schlachtreihe Gottes sollen wir. Ja, schon damals war es das Problem, so mit dieser Rüstung. Und so ging es den Kindern Israels sicherlich auch. Warum soll man zum Beispiel in der Wüste einen Helm tragen, wenn kein Feind zu sehen ist? Es ist heiß, es ist stickig, es ist unbequem. Was macht man? Man nimmt das Ding ab, hängt ihn an den Gürtel, wenn man noch ein bisschen gelaufen ist, schmeißt man es auf den Ochsenkarren hinten drauf, dann macht man das mit dem Schild auch und mit dem Schwert auch und dann braucht man die Waffenrüstung ja irgendwann gerade nicht, weil wir in der Wüste sind. Wir verstehen dieses Bild. Das Volk Israel marschiert ungeübt, Waffen zu tragen, ungeübt, mit Waffen umzugehen. Vielleicht mit Halleluja-Gesang aus Ägypten raus. Schön. Voller Freude, voller Enthusiasmus. Und ein Rüstungsteil nach dem anderen fliegt auf den Karren. Auch im Glaubensleben heute ist der Kopf ungeschützt. Ganz oft, das hat zur Folge, dass unsere Gedanken nicht die Gedanken erleben oder die Gedanken Gottes beinhalten, sondern voller Sorge, Angst oder gar böse Gedanken sind. Darum ist es so wichtig, den Helm des Heils, das heißt das Wissen um unsere Erlösung, mit auf dem Kopf zu tragen. Wenn du den Helm des Heils trägst, auch wenn es manchmal schwer wird und schwer ist und die Wüste ist heiß, dann weißt du deine Zukunft, dein Ziel ist der Herr Jesus, ein Großteil deiner Angst vor der Zukunft ist weg. Hast du Angst vor der Zukunft, Sorge vor der Zukunft, dann trägst du keinen Helm des Heils, weil er dir zu schwer geworden ist, weil du dir eigene Gedanken machst, weil du meinst, jetzt sind wir aus Ägypten raus, jetzt brauchen wir das alles nicht. Darum ist es so wichtig, den Helm des Heils, das heißt das Wissen um unsere Erlösung, auf dem Kopf zu tragen, im Kopf zu haben. Gott kannte und kennt sein Volk Israel, er kennt auch seine Kinder. Voller Hoffnung und Begeisterung, völlig ungestümt, ungeschützt, ungeübt, ziehen wir in die lebensfeindliche Wüste und wundern uns, wenn es dann auf einmal gefährlich wird. Wunderbare Bilder, die das Volk Israel dort erlebt hat, und wir können von unserem Glaubensleben wirklich eine ganze Menge lernen. Doch Gott lässt uns nicht allein, so wie das Volk Israel nicht alleine gelassen hat. Kein Augenblick verliert er uns aus den Augen. Wolfgang hat es vorgelesen. Vorausschauend plant er unser Weg zum Ziel. Er ist der beste Menschenkenner, auch der beste Psychologe. Und darum lässt er Israel auch nicht den kürzesten Weg gehen. Er belastet nur so stark das Volk Israel, wie es auch tragen kann. Ich stelle mir den Mose so vor. Die marschieren los und dann weicht der Mose in die Wüste ins Schilfmeer ab. Wie viel besser, wie sie Marx da gegeben haben, die sagen, was macht denn der da? Wir gehen ja Richtung Meer. Da kommen wir ja gar nicht durch. Wir müssen die Küste entlang. Da sind zwar die Philister, aber da haben sich keine Gedanken gemacht. Wir wollen ja so kurz wie möglich ins gelobte Land gehen. So kurz wie möglich. Der Lebensweg des Herrn Jesu geht über Höhen und Tiefen. Mit dem Herrn Jesu geht über Höhe und Tiefen, macht auch manchmal Biegungen um Berge rum. Und der Teufel erzählt uns die ganze Zeit, es gibt Abkürzungen. Es muss nicht so schwer sein. Um das kleine Hügelchen, das kannst du da hochmarschieren oder da die gerade Fläche, gehst du mal durch, das geht viel schneller. Offensichtlich hat Gott sich da geirrt. Der kürzeste Weg ins gelobte Land, das muss ja auch der beste sein. Und dann stecken wir im Treibsand, stürzen ab oder werden vom Feind so arg bedrängt, dass wir es fast nicht aushalten. Immer wieder kam es in Israel zum Aufstand gegen Gott und seinen Boten, den Mose, so wie es zum Aufstand gegen Gott und sein Wort auch heute kommt. Und so ist es bis heute, dass viele wirklich rebellieren gegen das, was Gott den Männern aufgetragen hat, uns weiterzusagen. Wie viel oder wie sehr wird das Wort Gottes heute in Zweifel gezogen, in Schmutz geworfen, verlästert. Und selbst die Kinder Gottes meinen, sie müssten sich nicht dran halten. Und wundern sich über alle Unzufriedenheit, über alle Unsicherheit, über alle Angst. Kein Helm des Heils. Kein Helm, keine Hoffnung. In Sprüche 3, Vers 5 steht, vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Gott möchte nicht, dass wir unser Hirn abschalten, darum geht's gar nicht. Aber es geht darum, dass wir Gott zutrauen, dass er weiß, wie dein Lebensweg der beste ist. Willst du einen Partner? Die Schrift sagt, keinen Ungläubigen. Ja, aber nur die Ungläubigen machen mir schöne Augen. Ich habe doch ein Recht auf Glück. Wir haben die Gemeinde voll mit Menschen, die genau das gelebt haben und es bitter bereut haben. Und wenn der Herr Gnade geschenkt hat, sind sie umgedreht. Aber die Wunden bleiben. Und so kann ich das mit der Karriere sagen, mit dem Geld verdienen, mit dem Haus. Der Herr sagt, ich will dir ein Haus bauen. Und dann ist unser Lebensziel Haus bauen. Ich muss ein Haus bauen. Dann zahle ich 30 Jahre die Hütte ab und dann gehe ich ins Grab. Da habe ich was davon gehabt. Was ganz anderes ist, wenn der Herr sagt, ich will dir hier auf der Erde ein Haus bauen. Das gibt es auch. Aber nicht für alle. Also die Frage ist, frage ich, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder tue ich es nicht? Mein eigener Wille oder Gottes Wille? Und wir müssen aufpassen, Gott ist nicht pauschal. Also das, was ich sage jetzt zum Beispiel von der Hütte, es gibt Brüder und Schwestern, die haben von Gott ganz klar gesagt, sie sollen sich eine Eigentumswohnung kaufen oder ein Haus kaufen oder sonst irgendwas und dann ist das absolut okay. Da gibt es auch keine Katastrophe. Weil sie den Herrn gefragt haben, andere Klügen gesagt, nö, hab mit ihr was anderes vor. Gott kann weiter sehen als ich und du. Er kennt den besten Weg für dich und mich. Er verliert weder das Ziel noch dich und mich aus den Augen. Er lässt dich und mich keinen Augenblick allein. Und er hat versprochen, dass er verhindern wird, dass der Feind dich umbringen kann. Brauchst du mehr für die Wanderung? Brauchst du wirklich mehr? Ich lese mal weiter, 2. Mose 14, 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und von Pi-Hahiroth zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer, von Baal-Zephon, diesen gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land herum, die Wüste hat sie eingeschlossen. Denn ich will das Herz des Pharaos verstocken, so dass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seinem ganzen Heeresmacht verherrlichen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Zu diesem Zeitpunkt haben sie noch auf Mose gehört. Und der Pharao wusste ja, dass Mose ein ägyptischer Prinz ist. Der muss sich vor Lachen auf die Schenkel geklopft haben und den Mose für bekloppt gehalten haben und gesagt haben, der scheint ja nichts gelernt zu haben bei uns, was ein Glück, guck doch mal. Das ist wie so eine Wurst, die dem Pharao vor der Nase hinher geschwenkt wird. Nicht in eine Linie aus Ägypten weg, sondern die marschieren so kreuz und quer in die Wüste und wenn man das so sich ein bisschen die Gegend vorstellt, da kommt man schon vor dem Roten Meer zu dem Eindruck, wie kann das strategisch denn sein, auf der einen Seite Ägypten, auf der anderen Seite das Meer, die können ja nirgendwo mehr hin. Da müssen wir ja nur noch einen Sack zumachen, dann haben wir sie. Gott redet zu Mose. Oft lesen wir darüber hinweg und machen uns keine Gedanken, was wir da lesen. So ging es auch mir einmal. Obwohl ich Gottes Reden in meinem Leben gehört habe, als ich zum Glauben kam und Bekehrung erlebte, ging das Reden Gottes in meinem Leben vor lauter frommer Aktivität und daraus folgender Verständigungsschwierigkeiten fast unter. Auch so eine Gefahr. Wir haben keine stummen Steine als Gott. Auch keine irgendwie geartete Kraft, die wir als Gott bezeichnen, keine Idee. Nein, wir haben eine Person. Wir haben einen Gott, der redet. Wohl dem, der das Hören, das Zuhören gelernt hat. Und wie lernt denn ein Säugling reden? Und so müssen wir das auch tun, immer wieder. Jeder Säugling schaut den Eltern ins Gesicht und lernt dabei Augen und Mund kennen, ist bereit, die Stimme der Eltern zu hören und lernt dabei zu verstehen und dann auch zu reden. Im geistlichen Leben ist das ganz genauso. Nur durch das Anschauen des himmlischen Vaters werden wir verstehen lernen. Anschauen können wir ihn in seinem Wort. Wie viel Zeit verwenden wir dabei? Die Bibel ist kein verstaubtes altes Buch, mit dem man nach Belieben umgehen könnte, sondern die Selbstoffenbarung Gottes. Streichen wir irgendetwas davon heraus, dann fehlt uns ein Stück dieser Selbstoffenbarung. Ich warne davon, es ist gerade so in. Alles, was mir nicht gefällt, streiche ich raus, setze ich in die Vergangenheit oder sonst irgendwas. Die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Streiche ich etwas heraus, streiche ich ein Stück des Wesens, der Art, des Willen Gottes raus. Und das tue ich, ohne das Ganze zu kennen. Kein Arbeitgeber würde in den Bewerbungsunterlagen anfangen, rumzustreichen, bevor er es nicht gelesen hat. Nicht ein Arbeitgeber. Und wenn du jemals Personalverantwortung hast, wärst für jeden Satz dankbar und würdest ihn 15 Mal umdrehen, was das für ein Mensch ist, den du da einstellen willst. Mit Gott, der kein Bewerbungsgespräch, sondern ein Vorstellungsgespräch hat. Er stellt sich vor. Da hören wir nicht zu, da spielen wir mit dem Handy und da streichen wir raus. Wie bescheuert sind wir da? Ich weiß, einfache Bilder, aber dennoch wahr. Und dann geht das Wertvollste an uns vorüber und wir haben es überhaupt nicht begriffen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, ist das Gnade. Aber es ist viel mehr Kampf und Krampf und eigenes Wollen und eigenes Versuchen, anstatt Freude und Jubel. Da wollen wir das nächste Mal drüber reden. Das Glaubensleben kann voller Freude, voller Jubel, voller Frieden, voller Hoffnung sein. Bist du das? Wo ist dein Helm des Heils? Dann gibt es andere, die tun dem Wort Gottes noch etwas hinzu. Wenn man das besonders gut machen möchte, wenn man Angst hat, etwas aus dem Wort Gottes zu streichen, wenn man Angst hat, Gott misszuverstehen oder Gottes Größe klein zu machen, dann fängt man leider manchmal an und tut noch etwas hinzu, was gar nicht dasteht. Das passiert ganz oft, wenn wir damit nicht zurechtkommen, wirklich unseren Gott auf den Mund, auf die Lippen zu schauen. Also das Hören verlernt haben. Dann machen wir uns eigene Gesetze. Das ist so ein Rahmen. Also wenn der Kerl nicht von alleine steht, kriegt er ein Korsett angelegt. Dann kann er ja sich an dem Korsett orientieren, dann kann er stehen. Dann machen wir uns Gesetze. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ein Lieblingsgesetz ist, ich muss irgendetwas leisten. Meinen Dienst muss ich tun. Das bringt mich in den Himmel. Nüchtern betrachtet ist das Quark. Es ist alles getan. Wir sollen dem Herrn dienen. Mit dankbarem Herzen, voller Freude. Aber das heißt nicht, wir haben einen 8-Stunden-Tag in der Gemeinde abzureisen. Verstehen wir? Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut als dem Herrn. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jetzt guckt doch mal, wo das steht. Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nichts mit Dienstleistung. Die Gemeinde ist kein Dienstleistungsverein. Ich lache immer über meine amerikanischen Geschwister, die meinen es zwar anders, aber da steht immer an der Kirche Full Service. Und dann denke ich natürlich an Dienstleistung, weil ich ja ein Deutscher bin und mit dem Full Service nichts anfangen kann. Nee, der Herr hat alles getan. Der Herr hat alles getan. Und wenn wir etwas hinzutun, machen wir uns ein eigenes Bild von Gott und das ist Götzendienst. Nun, Mose hat das Hören, das Zuhören gelernt, war ja auch 40 Jahre in der Wüste, da hatte er fast nichts anderes gehört, Gott hat ihn wirklich ruhig gestellt. 40 Jahre Prinz, 40 Jahre Wüste, Schafhirt oder Ziegenhirt, 40 Jahre eine meuternde Masse von Menschen, wahrscheinlich 6 Millionen, die hinter ihm hergedackelt sind, mehr oder weniger freiwillig. Tolles Leben, oder? Wir würden gerne so sein wie Mose als Prinz oder Mose als Führer, aber so die Zwischentöne? Wie hält einer das so aus? Mose wusste ganz genau, was er tat. Er war vertraute Gott, er war gehorsam. Jede Logik und menschlichen Verstand. Sicherlich gegen Widerstände aus dem eigenen Lager und mit sorgenvollen Gedanken an der einen oder anderen Stelle. Aber er wollte Gott gehorsam sein. Wisst ihr, was das Geheimnis von Mose war? Ich lese es euch vor. Finden wir nicht im Alten Testament, sondern im Neuen. Hebräer 11, 27. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. So übersetzt die Elberfelder, die Luther, deswegen habe ich hier mein Handy noch auf, die sagt, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht. Denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Siehst du den Herrn? Liebe Geschwister, wir haben seinen Geist in uns. Das können wir. Ich bin Klemmer, der hat mal ein Lied geschrieben, das ich so heute nicht mehr abnicken würde. Da steht so oft, wünschte ich, du stündest neben mir und zeigtest mir den Weg. Nein, er steht neben dir und mir und zeigt den Weg. So wie Mose. Die Frage ist, schauen wir hin? Und die Frage ist, folgen wir ihm? Du bist ein geliebtes Kind Gottes, Mensch, vergiss es doch nicht. Deine Vergangenheit ist geklärt, deine Gegenwart in Gottes Hand und die Zukunft gesichert. Was soll uns dann begegnen, wofür wir uns fürchten müssen, was nicht Gott vorher gewollt hat und vorbereitet hat? Bedeutet es manchmal Schweres, manchmal Leid? Manchmal Sachen, die wir nicht verstehen. Ja, das bedeutet das alles. Aber lernen wir doch dahinter zu schauen. Kann natürlich auch eine Drohung sein. Was hast du gestern gemacht? Ist dir der Gedanke präsent, dass Gott neben dir steht und zuguckt? Habe ich mich dabei erwischt, wie ich das so vorbereitet habe? Oder geh mir lieber in den Keller? Es gibt ja Muslime, die glauben, dass im Keller Allah nicht hinguckt und da können sie dann Raggi saufen. Hat mir einer mal gesagt. Unser Gott guckt in den Keller. Bis in das Tiefste hinein. Bis in die Tiefste deiner Motivation und Seele. Nicht immer angenehm, oder? Oder doch? Für Mose war das toll. Er ging mit ihm um, als sähe er ihn. Und er hat ihn gesehen, sonst hätte das niemals ausgehalten. Er hat geglaubt an Gott. Er verließ die Ägypter. Er hat keine Angst vor dem König gehabt. Er war standhaft, als sähe er den Unsichtbaren. Unter der Voraussetzung können wir dann auch verstehen, warum Mose Gott so darum bittet, dass er ihn sehen darf. Und erinnern wir uns an die Begebenheit. Mose bittet den Herrn und der Herr sagt, wenn du mich siehst, musst du sterben. Kein Fleisch hält mich aus. Aber darfst du nicht mehr herschauen. Wie kann ich Gott verstehen? Und dann in diese Situation hinein kommt erst ein Gewitter, lautes Getöse. Manch einer von uns kommt auch nach Hause, dreht erst mal das Radio auf oder den Fernseher, weil er die Stille nicht aushalten kann. Das sind erstaunlich viele, die die Stille nicht aushalten können, die sich irgendwie ablenken müssen. Muss ja nicht Musik sein, kann ja auch was anderes sein. Die permanent am Wuseln sind. Da ist Gott nicht. Und dann, als Mose das leise Säuseln des Windes hört, da verhüllt er seinen Kopf, sein Haupt. Mose hat also gewusst, wann Gott kommt. Weiß ich das auch? Höre ich das leise Säuseln? Gottes Stimme ist leise. Und diese ganze Aktivitäterei, auch die fromme Aktivitäterei, beinhaltet die Gefahr, dass wir unsere Beziehung zum Herrn Jesus schleifen lassen. Und dann haben wir Angst. Dann verlieren wir die Orientierung. Wenn wir nicht mehr wissen, wo Gott steht, dann verlieren wir die Orientierung. Wenn wir nicht mehr wissen, wo Jesus ist, dann werden wir unsicher als Kinder Gottes. Zumindest hoffentlich und zumindest nach einer Weile. Die Bewahrung, die Wunder, die wir erlebt haben und erleben, machen leider manchen so hochmütig. Ich denke an eine Gemeinde, die Ältesten damals haben zu mir gesagt, alle anderen mögen sich irren, wir irren uns nicht. Ist sehr schnell gewachsen, diese Versammlung. Und dann ist mir rausgerutscht, ja, und wenn ihr 300 seid, kommt die Spaltung. Da waren sie dann sauer auf mich. Bei uns würde das nie passieren, aber es war so. Es ging sogar noch schneller, wie ich befürchtet habe. Dann war Spaltung da. Hochmut führt zu Trennung. Erlebnisse, Wunder retten nicht. Ich habe das persönlich erlebt. Ich sehe jemanden von Multiple Sklerose geheilt worden. Er hat sehr darum gebeten. Die Brüder haben darum gebeten. Und als er gesund war, hatte seine Frau verlassen, sich eine andere gesucht. War ja gesund. Wunder retten nicht. Wunder retten nicht. Wie viele Menschen bin ich schon begegnet, denen es schlecht geht und dann tun sie ach so fromm und dann sind sie so darum bemüht, Gott zu gefallen. Und wenn es ihnen wieder besser geht, wenn Gott ihnen geholfen hat, alles vergessen. Wunder retten nicht. Aber zurück zum 2. Mose 14. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägypter dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Deswegen sagen viele Brüder, Pharao, wenn Ägypten ein Bild für die Welt ist, ist Pharao ein Bild für Satan. Wir wollen lieber unserem Ich oder dem Gott Mammon dienen oder was auch immer. Und dahinter steht immer Satan. Immer. Warum haben wir Jesus in unser Leben aufgenommen? Warum? Es ist so schwer und wir kommen so in Gefahr und es kommt nicht so, wie wir uns das ausgemalt haben. Die haben bestimmt gedacht, die marschieren aus Ägypten, zack, in 3 Wochen sind sie dann in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Die meisten von uns, wenn sie in jungen Jahren zum Glauben kommen, haben 40, 50, 60, 70 Jahre vor sich. Und deswegen sagt die Schrift, heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Und auf, denn die Nacht wird kommen, dass man nicht mehr wirken kann. Doch auch dann, wenn wir Gott ganz treu nachfolgen, werden wir immer wieder in Not und leidvolle Situationen kommen. Seht ihr das Problem? Der Ägypter und auch von uns sind die Augen. Sie sahen die Ägypter und haben nicht auf die Wolkensäule geguckt. Deswegen die Frage, wo schauen wir hin? Auch im Anfang dieses Jahres, wo schauen wir jetzt hin? Wo kommt meine Hoffnung her? Von meinem Intellekt, von meinem Chef, von meinen guten Noten oder was auch immer? Wo schauen wir hin? Das Volk Israel, die Wolkensäule nicht gesehen, sich umgedreht, zurück nach Ägypten geguckt. Was haben sie gesehen? Ein hochgerüstetes Heer. Der Ägypter, ich stelle mir das gerne immer so bildlich vor. Ihr wisst, ich denke viel in Bildern. Die sind als erstes Mal zu ihrem Ochsenkarren gerannt und haben dann alles rausgeschmissen, was da so rumlag, bis sie ihren Helm und ihr Schild und ihr Schwert haben. Dann haben sie da angeguckt und das sah ziemlich ungepflegt aus. Und dann haben sie sich das aufgesetzt, der eine vielleicht sogar verkehrt rum erstmal den Helm aufgesetzt, weil er nicht geübt war. Wie soll das werden? Da die Ägypter mit Waffen geübt und da wir, warum gibt es in Ägypten nicht auch Gräber genug? Wie viele habe ich kennengelernt, die sich auch im Glaubensleben benachteiligt gefühlt haben, weil sie nicht mehr lügen, betrügen oder andere unterdrücken sollten? Karriereknick nennt man das. Auf einmal wird nicht mehr gefragt, Herr, was willst du? Sondern von dem Gedanken beherrscht, was will ich? Und dann beschließt man bei sich selbst, wenn Gott mir nicht hilft, dann helfe ich mir selbst. Sicherlich war der eine oder andere des Volkes Israel da, der eine Idee gehabt hat, wir gehen zu den Ägypter, werfen uns vor ihnen nieder und sagen, wir kommen wieder und sind Sklaven. Das alles wird noch recht fromm verpackt und sich selbst und anderen verkauft. Und dann begebt sich der Mensch wieder in die Knechtschaft der Sünde, aus der Jesus sie befreit hat. Die Not dabei ist, dass man dann die Folgen für Sünde tragen muss. Und hier geschieht genau das, was auch den Israelis passiert. Unsere Augen sehen nicht auf Jesus, sondern auf die widrigen Umstände. Das Ergebnis ist Angst, Misstrauen und anschließend Versagen. Ich komme zu den letzten zwei Versen, die ich lesen möchte heute. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Was für ein, also so kann man ja niemand verfluchen. Wie da Mose prophetisch sagt, ihr werdet sie in Ewigkeit nicht mehr sehen. Ägypten ist in der Ewigkeit woanders wie Volk Gottes. Schon mal drüber nachgedacht an dieser Stelle? Sie werden sie nicht mehr sehen. Die Feinde, deine Feinde auch, die dich um des Glaubens willen verachten, verfolgen, benachteiligen, zur Seite schieben, in die Ecke drängen, bespucken, beschmeißen. Wenn sie nicht umdrehen, wirst du sie in Ewigkeit nicht mehr sehen. So hart. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, ich müsste mit euch allen so umgehen, weil ihr meine Feinde wart. Ich aber will Gemeinschaft mit euch. Ich will euer Bestes von euch. Und deswegen komme ich in einer Gestalt, die ihr verstehen könnt, in Niedrigkeit. Ich trage deine Schuld, ich trage deine Sünde, ich trage dein Versagen, damit du es nicht tragen musst. Das nennt man Liebe. Und deswegen können Kinder Gottes nicht glücklich sein, wenn dieses heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn dieses heute an Menschen geht, die wir vielleicht gar nicht kennen, die ermahnt werden, ganze Sache zu machen oder die ganz neu anfangen müssen, sondern wir bitten, hier stehe ich nur an Christi statt und bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Glaube ist eine ernste Angelegenheit für uns persönlich in der persönlichen Nachfolge, aber auch für all die, die da draußen sind. Mose kennt das Geheimnis der Augen, er fordert das Volk ab, auf stehen zu bleiben, nicht zu fliehen. Denken wir an die Schlachtreihe. sondern auf Gott zu sehen. Und das ist hier auch ein Glauben, ein Geheimnis unseres Glaubenslebens. Wenn die Not, der Kummer dir übermächtig erscheint, dann bleib doch stehen. Tu dich wieder in die Schlachtreihe ein, rein. Setz den Helm des Heils auf, das Schild des Glaubens, das Schwert, das Wort Gottes und stell dich eng zu deinen Geschwistern, Schild an Schild. Mehr ist nicht zu tun, stehen zu bleiben und zu sehen. Was ist denn damals in Israel passiert? Oder besser gesagt bei den Ägyptern? Die Wolkensäule hat sich am Tag verschoben zwischen dem Volk Israel und den Ägyptern. Da kam es nicht ran. Und des Nachts die Feuersäule, kam sie auch nicht ran. Es ging eine ganze Weile so, bis sie dann durchs Rote Meer gezogen sind. Und die Ägypter in ihrer Verblendung hinterher, die haben das auch gesehen. Die waren ja Wolkensäule, Feuersäule, die haben die ja gesehen. Sonst wären sie ja gekommen. Sie haben sie nicht umgedreht. Sie wollten das Volk Gottes vernichten. Und dann sind sie selbst vernichtet worden. Es ist nicht so, dass Gott sie nicht gewarnt hätte. Und so wird der Mensch heute auch gewarnt. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Das wünsche ich uns allen in diesen Tagen, wenn wir uns Gedanken, wenn wir uns Sorgen machen. Setzt den Helm des Heils auf. Nimm das Schild des Glaubens und das Schwert, das Wort Gottes. Stell dich in die Schlachtreihe der Kinder Gottes. Ganz eng. Und seh zu, wie der Herr handelt auch in deinem Leben. Amen.